Deutschlandfunk, Bücher für junge Leser.
Mit Ute Wegmann und den 7 besten Büchern des Monats August. So befindet zumindest die 30-köpfige Expertenjury aus Deutschland, Österreich und der Schweiz. Im Studio begrüße ich die Literaturkritikerin Ursula Nowak und André Kagelmann, den Geschäftsführer der ALEKI, der Arbeitsstelle für Kinder- und Jugendmedienforschung der Universität Köln. Die beiden Studiogäste werden Ihnen die 7 Titel vorstellen. Freuen Sie sich heute auf 2 hochinteressante Sachbücher zu den Themen Feminismus und Schrift oder Schriften, auf 2 Bilderbücher, ein neu bebildertes Märchenbuch zu Grimms Rapunzel und 1 über eine sehr besondere Dame mit einer sehr speziellen Vorliebe und dann natürlich die erzählende Literatur. 3 wirklich großartige Romane für junge Menschen ab 11 Jahre, in denen es in allen 3 um das Thema Tod geht und in 3 doch sehr unterschiedlichen Geschichten um den Wert der Freundschaft und wie man das Leben mit dem Tod meistern kann. Genug vorab, Madame Fafü, unsere Insektenspezialistin. Geschrieben hat die Geschichte die österreichische Autorin, Sängerin und Clownin Astrid Valenta, bebildert von der Frankfurter Illustratorin Julia Dürr, die in Münster und Brüssel studierte. Madame Fafü, Ursula Nowak. Was erlebt die Dame, die manchmal versucht, wie ein Grashüpfer zu springen oder wie ein Glühwürmchen zu leuchten, die aber vor allen Dingen eine große Geschichtenerzählerin ist?
Madame Fafü liebt Insekten. Und Madame Fafü hat eine wunderbare Zauberei. Sie hat einen Insektenspray und sprüht sich ein und wird das Insekt. Und das Interessante und Tolle an der Erzählweise dieser Geschichte ist, dass Madame Fafü eine Geschichte schreibt über eine Dame, die Insekten liebt. Und das Insekt taucht auch dann tatsächlich auf. Und dieses Buch ist von einer Leichtigkeit. Dann möchte ich ein Lob aussprechen auf Franziska Walter, die das Buch gestaltet hat. In wunderbarer Weise. Man sieht also wirklich, wie toll eine Buchgestalterin das machen kann. Das Vorsatzpapier und die gesamte Gestaltung von Schrift und Text ist wunderbar gelungen in diesem Buch.
Nun ist die Geschichte ja durchaus sehr verschachtelt erzählt. Sie haben schon gesagt, ein Insekt taucht auf und man weiß aber plötzlich gar nicht, steckt da vielleicht sogar eine Person dahinter? Julia Dürr hat nun die Bilder geschaffen. Sind die eben so verschachtelt wie die Geschichte in der Geschichte?
Die Bilder in dieser Geschichte sind ebenso verschachtelt, vielfältig, aber mit einer tollen Leichtigkeit gezeichnet, in Pastellfarben und mit einem ganz gelungenen Bleistiftstrich. Ich finde, man spürt fast den Wind durch die Blätter gehen. Die Bilder sind so leicht gestaltet, wie das Insekt selbst fliegt. Und somit ist es eine sehr große Stimmigkeit, die Bildgestaltung zu dem Text. Denn man hat das Gefühl, es schwebt alles etwas davon, von Seite zu Seite.
Madame Fafü von Astrid Valenta und Julia Dürr, 32 Seiten ab 5 Jahre. Rapunzel, Rapunzel, lass dein Haar herunter, so lautet es in dem Grimmschen Märchen, wenn die Zauberin den Turm, in dem sie Rapunzel von Kindesbeinen an festhält, besteigen möchte. Und so geschieht es, dass eines Tages ein junger Prinz das schöne Mädchen und ihre einzigartige Haarpracht sieht und, wie kann es anders sein, sich verliebt. Das ist ja bekanntlich nur die Hälfte der Geschichte. Dramatisch geht es weiter. Und nun liegt vor uns diese Geschichte mit 9 Bildern. Schon das Cover, André Kagelmann, ist beeindruckend. Eine junge Frau eingehüllt in einen hellblonden, leicht gewellten, man muss sagen, Haarmantel, der bis weit über den Boden reicht. Sie steht vor einem Nachthimmel und vor ihr wachsen Pflanzen, Blumen, Kohlköpfe. Francesca del Orto heißt die italienische Künstlerin, die 1990 in der Nähe von Mailand geboren wurde, die Kostüm- und Bühnenbild studierte, aber auch Geschichte und Philosophie und die sowohl für Film, Theater und Oper, aber auch für die Modebranche arbeitet. André Kagelmann, wie hat die junge Künstlerin dieses Märchen neu interpretiert?
Ja, sie hat es auf ganz beeindruckende Weise neu interpretiert. Sie hat sich viel Raum gegeben. Auf Panoramaseiten werden feinst ausdifferenzierte Bilder skizziert und dann mit einem großen Farbreichtum ausgefüllt, sodass wir Figuren ganz neu sehen, die wir schon immer gekannt zu haben meinen und die wir dann eben auf eine etwas andere Art und Weise noch einmal neu sehen. Jeder weiß, wie so ein Märchen anfängt. Es war einmal in diesem Fall ein Mann und eine Frau, die wünschten sich schon lange vergeblich ein Kind. Endlich machte sich die Frau Hoffnung, der liebe Gott werde ihren Wunsch erfüllen. So steht es in den Kinder- und Hausmärchen. bei den Brüdern Grimm. Das Innovative dieses Buches, das ist nicht, dass es den Text nutzt und ganz plausibel einkürzt. Das muss es ja auch tun, weil so viel Raum nicht vorhanden ist. Aber das Innovative, das ist eben diese Bildgebung. Und man könnte vielleicht sagen, es setzt auf der einen Seite die Kenntnis des Märchens voraus und dann gewinnt man diesem Märchen neue Seiten ab. Man könnte aber auch andererseits sagen, dass es dazu einlädt, das Märchen vielleicht in seiner ursprünglichen Gestalt zum ersten Mal zu lesen. In diesem Ansatz spiegelt sich auch die Cross-Adressierung dieses Buches wider. Das ist sicherlich was für die Jüngsten, die sich erfreuen an dem Farbreichtum, an dem Nuancenreichtum dieses Buches. Aber das ist sicherlich auch was für die Älteren und Erfahrenen, die dieses Künstlerbilderbuch mit großem Genuss rezipieren werden.
Großartig, die Settings, warme Farben, exotische Pflanzen, eine spitznasige Hexe und dann auch noch das Ganze, Sie haben es schon gesagt, panoramaartig auf wunderbaren, ausklappbaren Doppelseiten. Ein großes ästhetisches Vergnügen, in diese Welt des Rapunzelmädchens abzutauchen. Rapunzel, lass dein Haar herunter, von den Brüdern Grimm mit Bildern von Francesca del Orto. 52 Seiten im Bohem Verlag und ich denke, wir sind uns einig, wenn wir sagen, für alle Alter. Nähern wir uns den Geschichten, in denen es um den Tod geht. Und auffällig, dass die männlichen Protagonisten den Tod ihrer Mütter verwinden müssen oder vielleicht sogar noch weitere Todesfälle. Sassia und das Reich jenseits des Meeres, eine 500 Seiten starke, hochspannende Abenteuergeschichte der vielfach preisgekrönten schwedischen Autorin Frida Nilsson, die gerade letzten Monat in München den James-Krüss-Preis erhalten hat. Aber nicht nur sie, sondern auch ihre Übersetzerin Friederike Buchinger. Sassias Mutter ist krank und eines Nachts plötzlich verschwunden. Der Vater hatte zuvor gesagt, der Tod wird die Mutter wahrscheinlich holen. Der etwa 11-jährige Sassia macht sich sofort mit einem Ruderboot auf den Weg in das Reich des Todes, um die Mutter zurückzuholen. Ursula Nowak, was ist das für eine Geschichte, 500 Seiten stark?
Ja, eine spannend und wirklich aufregend erzählte Geschichte, die um den Tod kreist. Es geht darum, mit dem Tod zusammenzukommen. Letzten Endes hat Sassia mit seiner Mutter, von der er wusste, dass sie sterben wird, und das ist ja das Schlimmste, was einem Kind passieren kann, hat er mit ihr entschieden, wir werden den Tod gemeinsam überlisten. Das macht die beiden stark, das macht für Sassia einen Plan und er macht sich auf den Weg und sagt sich, ich werde den Tod finden und werde einfach nur eins wollen, meine Mama zurückholen. Und diese Reise, die ist mit einem Fantasiereichtum von Frida Nilsson beschrieben und mit einer immer wieder Umkreisung um dieses Thema Tod, was könnte der Tod sein? Und immer ist es ambivalent. Das Schiff ist wunderschön und traurig und der Tod ist aufregend und toll, aber vielleicht auch böse. Er liebt mich vielleicht auch, es hat immer diese Ambivalenzen und ich finde, das macht dieses Buch aus, dass man in fantasievoller Weise sich seine Gedanken machen kann, was der Tod und das Ende des Lebens und das Leben überhaupt bedeutet.
Nun haben wir gesagt, das ist eine Abenteuergeschichte. Wie ist es denn erzählt? Aus welcher Perspektive?
Es ist aus der Perspektive von Sassia erzählt. Sassia ist ein etwa 11-jähriger Junge, der sich auf den Weg macht, ganz kindlich ins Ruderboot einsteigt und vor allem hat er das Ziel, dass er mutig ist. Und ich finde, das ist auch sehr typisch für die Figur von Frida Nilsson. Dieser mutige kleine Junge macht sich alleine auf den Weg. Aber alleine geht gar nichts, denn er braucht Freunde und die findet er dort. Und es ist erzählt, dass er Stück für Stück Vertrauen gewinnt zu den neuen Menschen, die er kennenlernt. Und die neuen Menschen, die begleiten ihn und führen ihn weiter und bringen ihn auch weiter.
Nun haben Sie gerade Menschen gesagt, es sind nicht unbedingt richtige Menschen, aber wir wollen es gar nicht verraten, was
wir
es
sagen
ist.
Mal
es sind schon
Wesen.
Fantasiewesen. Ja. Sassia und das Reich jenseits des Meeres, Fantasiewesen, wilde Landschaften, starke Freundschaften und die Suche nach der toten Mutter wird aber auch für alle drei, denn er wird da zwei andere Wesen kennenlernen, die ihn begleiten, interessanterweise zu einer Reise zu den jeweiligen Vätern. Es ist großartige Erzählkunst. Frida Nilsson wird benannt als die Astrid Lindgren des 21. Jahrhunderts. Ich denke, das kann man durchaus sagen, nicht umsonst erhält sie überall sehr hoch dotierte und renommierte Preise. Also von Frida Nilsson erschienen im Gerstenberg Verlag. Die Vignetten sind von Torben Kuhlmann.
Torben Kuhlmann, die zeigen auch eine ganz tolle Tiefe. Ich finde, diese Nebelheide ist ein langes Fantasieland, über das der Junge reisen muss mit seinen Freunden. Torben Kuhlmann ist es gelungen, diese Tiefe zum Ausdruck zu bringen in den Vignetten über den Kapiteln, um dieses lange, weite Land des Todes, das Land an der anderen Seite des Ufers, zu zeigen.
Torben Kuhlmann, Hamburger Illustrator, das sei noch erwähnt, der selber auch als Autor sehr tolle Bilderbücher geschaffen hat. Der Vogelschorsch, ein Roman über Georg, der Vögel liebt und so anders ist als all die anderen Menschen, denen die 14-jährige Lena bis dahin begegnet ist. Das Jugendromandebüt des Linzer Autors Hannes Wirlinger, geboren 1970, er ist ein erfolgreicher Drehbuch- und Fernsehkrimi-Autor. André Kagelmann, wer ist denn Georg und wie ist die Geschichte erzählt?
Ja, Georg ist der etwas unwahrscheinliche Held dieser Geschichte, ein existenzieller Außenseiter. Er wird eigentlich gar nicht bei seinem richtigen Namen gerufen, sondern immer nur bei seinem Spitznamen Vogelschorsch. Und das kommt daher, dass er ein ganz besonderes Verhältnis zu diesen Tieren hat. Man könnte vielleicht sagen, er steht ein Stück weit in der Nachfolge von Franz von Assisi. Er ist aber niemand, der predigt. Das Besondere an diesem Georg ist, dass er mit den Vögeln in engster Freundschaft zusammenlebt, dass sie ihm nahe sind, dass sie ihm folgen und dass er in ihnen mehr erkennt als nur Tiere. Er erkennt in ihnen die Träger der Seelen von Verstorbenen oder auch vielleicht von einfach nur weggegangenen Menschen, sodass sich dieser junge Mensch auf seine eigene Art und Weise zu immunisieren sucht gegen die Schicksalsschläge des Lebens. Erzählt wird diese Geschichte aus der Perspektive eines in etwa gleichaltrigen Mädchens, die diesem Schorsch begegnet, der sie regelrecht umhaut, der ein ganz besonderer Mensch für sie ist, der eine Art Naturereignis auch für sie ist und an den sie sich im Rückblick erinnert. Sie erzählt dann in der Perspektive der damaligen Zeit, also nicht groß analytisch zugespitzt, eine durchaus freudvolle, aber auch durchaus tragische Geschichte, in deren Mittelpunkt der Vogelschorsch steht. In der heutigen Diskussionskultur könnte man auch durchaus dieses Werk so verstehen wollen, dass hier ein Plädoyer auch eingeschrieben ist für eine inklusive Sichtweise von Menschen. Denn der Georg, der ist vielleicht ein etwas seltsamer Mensch und der ist ein bisschen anders, der sieht ein bisschen anders aus und der zieht sich auch anders an. Der kann eben auch andere Dinge als andere, aber der ist genauso ein Mensch wie alle anderen und der verdient unseren Respekt und unsere Aufmerksamkeit.
Und Lena, vielleicht kann man das noch ergänzen, erlebt ihre erste Liebe. Das ist ein zweiter Erzählstrang, der noch parallel läuft.
Und das kann man vielleicht sagen, macht der Roman, wie ich finde, sehr gut. Er übertreibt dann nicht sein inklusives Weltbild, sondern er erzählt ganz realistisch auch von anderen Perspektiven, die sich eben dann zeigen in der Liebe zu gleich zwei, ja, sehr als normal zu verstehenden jungen Männern.
Genau, das würde ich auch sehen. Das Thema Verwandlung ist großartig in diesem Roman, denn die Toten werden verwandelt, die Vögel sind verwandelte Wesen und auch die Liebe verwandelt dieses Mädchen in verschiedenen Facetten und das ist wunderschön gelungen in diesem Roman.
Noch ein Satz auf jeden Fall zu den Illustrationen. Ulrike Möltgen, Wuppertaler Illustratorin, gerade mit vielen Preisen geehrt, mit zahlreichen Büchern auf den besten sieben war sie vertreten, hat schwarz-weiße ganzseitige Bildtafeln geschaffen. Was erzählen denn die Bilder, André Kagelmann?
Ja, die Bilder illustrieren das, was wir schon sehen und diese Bilder konkretisieren auf der einen Seite die Figuren, andererseits lassen sie das Geschehen auch durchaus in einem diffusen schwarz-weißen Licht erscheinen, was den geheimnisvollen Anstrich dieses Buches noch ein Stück weit unterstreicht. Denn, das muss man sagen, so ganz und gar realistisch muss das Setting nicht gelesen werden, wenn man es nicht unbedingt will.
Eine scheinbar düstere, aber trotz der Schwere des Themas eine poetische, hoffnungsfrohe Geschichte über Freundschaft und die Wirren der ersten Liebe. Der Vogelschorsch von Hannes Wirlinger und Ulrike Möltgen, 304 Seiten, erschienen bei Jacobi und Stuart in Berlin ab 13 Jahre. Und nun der tausendjährige Junge von Ross Welford, ein britischer Kinderbuchautor, der zuvor fürs Fernsehen gearbeitet hat. Das hier ist sein drittes Buch, eine Geschichte, die er in der Nähe seines Geburtsortes angesiedelt hat. Jetzt lebt er in London. Der 11-jährige Alfie gehört wie seine Mutter zu den Nimmertoten, lebt seit 1000 Jahren als 11-Jähriger, die letzten 150 Jahre in einem Haus im Wald in der Nähe eines kleinen Ortes. Und als die Mutter nun bei einem Brand ums Leben kommt, beschließt Alfie, die letzte der noch existierenden Lebenspillen, die sie damals irgendwann vor 150 Jahren in einer Höhle versteckt haben, zu holen. Denn diese Pille kann seinen Alterungsprozess wieder in Gang setzen und ihn aus der Ewigkeit befreien. Ursula Nowak, auch das ein opulentes, dickes Buch. Wer erzählt und vor allem wie?
Ganz interessant ist dieses Buch erzählt, denn es gibt zwei Ich-Erzählerstimmen. Und das ist ganz großartig gemacht. Einmal eben Alfie, der über 1000-jährige Junge, und einmal ein 11-jähriger Junge. Und das Großartige daran ist, dass man die Perspektiven beider Figuren einnimmt und natürlich einmal die Erfahrung eines sehr, sehr alten Jungen, der sagt, oh, ihr könnt gar nicht glauben, ich habe schon vieles gesehen, und dann eben dieser ganz sozusagen normale 11-jährige Junge, der durch die Schule geht, sich ein Handy wünscht und sich in der Gegenwart aufhält. Und man erfährt beide Perspektiven. Und die beiden nähern sich, nachdem der Brand war und dieser Junge von einer Sozialhelferin in eine Schule gebracht wird und zum ersten Mal in dieses wirkliche Leben kommt, wie die beiden sich annähernd mit einem Nachbarsmädchen namens Roxy, und eine ganz wunderbare Freundschaft entsteht für diesen Jungen, der eigentlich aus dem Nichts und aus einer ganz anderen Welt, also nicht aus der Gegenwart, kommt.
Es gibt ja dadurch auch viele humorvolle Stellen durch diese Differenz der 1000 Jahre, die sich ergibt.
Ja, das hat der Autor Ross Welford ganz toll gemacht, vor allem mit der Sprache. Es gibt ja in der Sprache immer wieder Bezüge, die ganz deutlich zeigen, da kommt jemand aus einer anderen Zeit. Zum Beispiel findet er ein Buch von Charles Dickens regelrecht glänzend, so etwas ist glänzend, etwas zu sehen. Also er benutzt Wörter, die man heute nicht mehr benutzen würde, und damit macht er sich auch auffällig. Damit fällt er aus der Reihe und ist nicht dem Jugendslang der heutigen angepasst, und er versucht sich langsam einzufinden, und dieser Prozess ist mit viel Humor. Er beschäftigt sich mit Genealogie, worunter ein anderer wieder Gähnallergie versteht. Also mit viel Humor ist es dem Autor gelungen, die Sprache zu zeigen, die in verschiedenen Epochen war, auch bis zur Sprache der Bibel, Altgriechisch. Der 1000 Jahre alte Junge kann alles und hat so viel erlebt. Und mit dieser Form der Sprache gelingt es eben auch, historische Bezüge herzustellen.
Was mir noch aufgefallen ist, nochmal rückblickend auch auf die beiden anderen Romane geschaut, wir haben es mit sehr starken Mädchen zu tun. Unsere Protagonisten sind zwar männlich, aber sowohl bei Frida Nilsson, da haben wir eine sehr kluge, sehr energische Prinzessin. Wir haben eine starke Lena, ein starkes Mädchen, und auch hier wieder ein sehr starkes Mädchen, die durchaus sehr initiativ ist, die Dinge eigentlich ins Rollen zu bringen und in Gang zu halten.
Ja, das stimmt. Roxy Minton ist furchtlos. Sie ist sehr auf sich alleine gestellt, weil ihre Mutter im Rollstuhl sitzt, und sie nimmt die Sache in die Hand. Sie traut sich alles, und das ist auch ganz schön dargestellt, dass der Junge letzten Endes sich wundert und immer wieder sagt, huh, ich hätte mich das nicht getraut. Sie hat auch keine Angst vor ihren Eltern. Sie hat das alles im Griff. Sie erklärt ihrer Mutter, was zu tun ist. Und ihre Mutter verlässt sich sozusagen auf sie. Und damit ist dieses starke Mädchen eigentlich in Wahrheit die Hauptrolle.
Ja, und das kann man sich noch ergänzen. Die Leni aus dem Vogelschorsch ist ein ganz starkes, junges, engagiertes und kluges und weltoffenes Mädchen, das begierig ist, diese Welt zu verstehen, aber auch ihren eigenen Kopf hat und den durchsetzen will, so wie es eben auch sein soll.
Starke Mädchen in unseren drei Romanen. Aber das war jetzt gerade der tausendjährige Junge von Ross Welford, 383 Seiten, erschienen beim Koppenrad Verlag. Und nun die Sachbücher. Der renommierte Illustrator Vitali Konstantinow, der schon viele Sachbücher bebildert hat, aber auch wunderbare Bilderbücher geschaffen hat. Sein Werk ist in 35 Ländern veröffentlicht und war schon in vielen Ausstellungen zu bewundern. Hier hat er sich mit Schrift und Schriftzeichen beschäftigt. Der Titel: Es steht geschrieben. Untertitel: Von der Keilschrift zum Emoji. Ein großformatiges bebildertes Buch. Auf dem Cover haben wir einen Totenkopf mit einem einbandagierten Körper und Armen. In der Hand hält dieser Tote, dieses Skelett, ein feuerrot strahlendes Smartphone. Auf der Schulter sitzt eine Eule. Viele Symbole, auch im Hintergrund schon viele Schriftzeichen. Wir lernen eine Menge. 292 Schriftsysteme haben die Menschen erschaffen. Es gibt aktuell 7111 bekannte lebende Sprachen. Herr Kagelmann, wie hat sich denn der Künstler Vitali Konstantinow durch diesen Wust geschrieben, recherchiert und gezeichnet?
Wie er sich dadurch geschrieben und recherchiert hat, das müssen wir ihn schon selbst fragen. Wie er sich dadurch gezeichnet hat und wie er das aufgeschrieben hat, da kann man sagen, dass Konstantinow einfach alles gezeichnet hat und einfach alles aufgeschrieben hat. Man glaubt es kaum. Von 1000 Jahren haben wir im letzten besprochenen Buch gehört, 1000 Jahre sind für Konstantinow gar nichts. Er fängt an mit den Ursprüngen der Schrift. Er erzählt von 7500 Jahren Kulturgeschichte und er packt alles rein, was man reinpacken kann. Das ist ganz überbordend gemacht. Im Comic-Stil kommt das daher. Die Panels sind unterschiedlich groß. Manchmal eine ganze Seite, manchmal auch 7, 8 auf einer Seite. Vollgeschrieben, nicht nur mit überlappenden Sprechblasen, sondern auch mit Erzählerkommentaren. Man meint ab und an, kulturwissenschaftliches oder sogar sprachwissenschaftliches Werk vor sich zu haben. Der Autor bietet den Lesenden einfach eine ganz große Menge von Informationen an und es macht einfach Spaß, immer wieder umzublättern, das auch gar nicht kontinuierlich zu lesen, das kann man natürlich auch machen und auf jeder Seite was Neues zu entdecken. Es gibt immer Wissenswertes, von dem man noch nie gehört hat, wenn man kein Experte oder eine Expertin auf dem Gebiet ist und die Illustrationen lockern das Weitergegebene immer wunderbar auf und insgesamt könnte man vielleicht sagen, wer schreibt, der bleibt und das macht vielleicht auch schon das Cover des Buchs deutlich, denn dieser Totenkopf ist ja irgendwie noch in diese Gegenwart eingeschrieben und der ist gar nicht tot, sondern der bleibt eben durch die Schrift und welche Schrift auch immer das genau sein mag.
Er hat sich ja hier, wie auch in seinen anderen Sachbüchern, die er bebildert hat, auf bestimmte Farben konzentriert.
Das dominieren eben Schwarz als Hauptfarbe und Rot ist dann eine weitere Farbe, die immer wieder auftaucht, konturiert dann unter anderem mit Blau und einigen anderen Farben. Aber die Grundierung besteht schon aus Weiß, Schwarz und dann eben ein bisschen Rot.
Es steht geschrieben, so der Titel des comicartigen Sachbuches von Vitali Konstantinow, der kein Forscher sein möchte, sondern der einfach neugierig war auf diese Schriften, mit denen er immer wieder konfrontiert wurde in all den Jahren, die er auch viel im Ausland war, auch im arabischen Ausland und angefangen hat, sich damit zu beschäftigen. Sie haben gesagt, Herr Kagelmann, er hat alles in dieses Buch hineingebracht. Man muss aber dazu sagen, er will uns neugierig machen. Es sind 80 Seiten erschienen im Gerzenberg Verlag. Und nun kommen wir zum letzten Buch. Man kommt nicht als Frau zur Welt, man wird es, sagte die wunderbare Feministin Simone de Beauvoir. Der Carlsen Verlag hat eine Taschenbuchreihe entwickelt mit dem Untertitel Klartext. Und hier ist das Sachbuch Feminismus von Juliane Frisse erschienen. 200 Seiten, geballte Informationen über Frauenbilder, Körper, Sprache, Hashtag MeToo, Löhne, Mutterschaft, Männer und Jungs. Ursula Nowak, was hat Sie am meisten begeistert?
Also was das Buch ausmacht, ist, dass es nicht nur um Frauen und Männer geht, sondern um Genderformen. Und das macht das Buch brandaktuell. Nicht nur durch die MeToo-Debatte und durch diese Problematik Sexualisierung in unserer Gesellschaft, sondern es geht um die Genderformen. Und da hat mich besonders begeistert an diesem Buch, dass die Autorin motiviert, diverse Genderformen wahrzunehmen und zu sagen, achtet auf eure Gefühle. Deswegen finde ich es so empfehlenswert für ab 13 würde ich mal sagen, Mädchen und Jungen, weil es eben um Geschlechterfluid geht. Also es geht darum, dass Genderformen nicht vorgegeben sind und dass es nicht eine oder zwei gibt, dass es auch keine Entscheidung gibt, sondern dass es um Gefühle geht, wie man sich heute mal fühlt oder wie man sich zu einem anderen Zeitpunkt eben fühlen kann. Und dass man dazu steht und sie ruft auf, aktiv zu sein. Sie sagt eben, nehmt nicht hin, was euch vorgegeben ist, denn Gender versucht unsere Gesellschaft zu sozialisieren, zu ordnen, einzuordnen, sondern seid aktiv und seid genderfluid, bietet sogar einen Spickzettel an und sagt, es gibt sicher Vorurteile, zum Beispiel Feministinnen hassen Männer und sagt, nein, Feministinnen hassen das Patriarchat. Ich gebe euch schon eine kleine Anleitung an die Hand, womit ihr ganz gut diskutieren könnt, aber steht dazu, was ihr seid. Und das ist eigentlich die wichtigste Aussage in diesem Buch.
Es gibt auch Kritik, zum Beispiel an den Klischees der Werbung. Es gibt Kritik an Germany Next Topmodel. Es gibt Kritik an der Tabuisierung gewisser Themen wie Menstruation und so weiter. Und Sie haben es jetzt gesagt, das Wichtigste ist sicherlich, es endet mit der Aufforderung, selber etwas zu tun. Chimamanda Ngozi Adichie hat gesagt, we should all be feminists, und auch sie wird hier zitiert, eine große Feministin, eine wunderbare Schriftstellerin. Feminismus von Juliane Frisse mit einem sehr guten Glossar, und man weiß danach, wenn man dieses Buch gelesen hat, was eigentlich Mansplaining ist, und hat endlich mal eine Bezeichnung für dieses männliche Verhalten. Herzlichen Dank an die Jury, besonders an Ursula Nowak und André Kagelmann, die heute im Studio waren. Jetzt folgt gleich Forschung aktuell. Tolle Bücher haben wir für den Ferienmonat August hier vorgestellt. Alle Angaben zu den Büchern finden Sie auf der Deutschlandfunk-Seite und dort unter dem Literaturportal. Ein schönes Wochenende wünscht Ihnen Ute Wegmann.